SRF 1. SRF 1.
Inge Ginzberg ist 93 und ist noch voll von Plänen. Sie hat zum Beispiel Ambitionen, nächstes Jahr am Eurosong Contest mitzumachen. Und zwar mit einem Heavy-Metal-Lied. Sie kann aber schon auch ganz schön romantisch sein. Sie hätte zum Beispiel auch nichts dagegen, sich nochmal zu verlieben. Dass das alles ihr auch noch passiert, das wäre dieser besonderen Frau durchaus zuzutrauen. Über das spannende Leben von der Komponistin und Sängerin Inge Ginzberg hören wir hier in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Am Mikrofon Regi Sager. «Staying Alive» mit den Bee Gees hier auf SRF 1. Und das hat unsere Schweizer Vertreterin am Eurovision Song Contest dieses Jahr gesungen, Melanie René. «Time to Shine». Melanie René hat dann mit dem Lied bei der Schweizer Vorausscheidung letztes Jahr das Rennen gemacht und hat darum dann eben auf Wien können. Ebenfalls in der Vorausscheidung dabei gsi letztes Jahr ist die 93-jährige Inge Ginzberg von Zürich, unser Gast in der Porträtsendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Und Inge Ginzberg hat sich letztes Jahr sogar schon zum zweiten Mal beworben für eine Teilnahme am ESC. Dass sie es dann aber nicht einmal bis zum Finale zu Kreuzlingen geschafft hat, das hat sie selber dann schon enttäuscht. Aber gut, mehr als ein Dämpfer war es dann schlussendlich auch nicht für sie. Der SRF-Redakteur Peter Bollack hat sie in ihrer Zürcher Wohnung besucht und zeigt uns gerade als erstes schnell, mit was für einem Lied die Inge Ginsberg auf Wien hat die Welle.
Inge! Once again!
Mit diesem Lied hat Inge Ginsberg also Welle zu Wien in die Schweiz vertreten. Sie hat den Text und die Musik dazu selber geschrieben. Die Idee dazu sei gekommen, wenn sie amigs in ihrem Badezimmer gestanden sei. Das erzählt sie in ihrer Zürcher Wohnung.
Wenn ich meine Creme aufschmiere, dann sage ich immer, das spüre ich mein Totenköpfchen, wenn ich 93 bin. Und dann, wenn ich das spreche, habe ich mir das so selbst gesagt, Totenköpfchen, Totenköpfchen. Und das habe ich so ein lustiges Lied draus gemacht.
Die über 90-jährige Inge Ginsberg singt das Lied zum Teil auch in einem langen Obikleid mit blutigen Schultern. Zwischendurch sieht man einen Totenkopf und Knochen. Die Begleitband trägt auch weisse Totenkopfmasken. Sicher ein spezieller Auftritt für eine über 90-jährige Frau. Aber auch der Text hat zum Teil provoziert, sagt Inge Ginsberg.
Wenn immer die Leute das hören, deine Haut voll teurer Salben wird den Würmern sehr gut schmecken, lachen die Leute.
Warum sie wurde lachen, das weiss Inge Ginsberg selber auch nicht. Vielleicht sei es auch ein bisschen Verlegenheit darüber, wie sie mit dem Thema Tod umgehen. Ein unbequemes Thema anzulängen und daraus ein Lied zu machen, das am Eurovision Song Contest mitmachen kann, das ist aber für Inge Ginsberg nichts Neues gewesen. Zum Beispiel hat sie es auch 2014 schon probiert und ein Lied eingegeben. Das hat sich mit dem Selbstmord von Jugendlichen befasst.
Es haben sich so viele Teenagers umgebracht aus unglücklicher Liebe oder so. Und da habe ich das Lied geschrieben. In der ersten Nacht glaubst du, du stirbst. Es wird aber jedes Mal besser. Nach ein paar Tagen wirst du wieder gerne leben.
In beiden Fällen hat es aber nicht geklappt. Inge Ginsberg ist weder im letzten Jahr auf Kopenhagen gefahren, noch das Jahr auf Wien, um die Schweiz am Eurovision Song Contest zu vertreten. Sie ist beide Mal in der Vorausscheidung schon rausgefallen. Hätte es das Mal in Wien geklappt, dann wäre das aber schon etwas Spezielles gewesen. Die Schweiz ausgerechnet in der österreichischen Hauptstadt zu vertreten, das hätte für die Inge Ginsberg eben schon eine besondere Bedeutung gehabt. Denn, und man hört es auch ihrer Spruch ganz schnell an, Wien ist für sie nicht einfach eine Stadt. Dort ist sie im Jahr 1922 als Inge Neufeld geboren. Und dort hat sie gelebt, bis sie 16 Jahre alt war. Und darum sagt sie dann auch weiter noch.
Stellen Sie sich vor, da wo man mich mit Fußtritten hinausgejagt hat, als Sieger zurückzukommen. Das war eigentlich für mich die Motivation, das überhaupt zu machen.
Mit Fußtritt rausgejagt, damit spricht Inge Ginsberg die Geschichte der Wiener Jüdinnen und Juden nach dem sogenannten Anschluss von 1938 an. Also dann, wo die deutsche Armee in Österreich einmarschiert ist. Für die rund 200'000 jüdischen Wiener hat damit die Zeit von der Verfolgung und vom Terror angefangen. Für die Familie von Inge Ginsberg, sie hat noch einen Bruder gehabt, sei die Situation aber ein bisschen anders gesehen als für andere jüdische Familien, sagt sie. Da hat es nämlich auch die Idee vom Widerstand gegen die Nazis gegeben.
Da mein Vater ein hoher österreichischer Offizier war und er deshalb auch nicht weggehen wollte, ich gehöre daher, das ist mein Land, hatten wir Waffen. Und meine Mutter hat gesagt, für jeden von uns geht einer von ihnen. Wenn ihr verhaftet werdet, schießt.
Aber aus dem Widerstand ist dann doch nichts geworden. Nach der sogenannten Reichskristallnacht im November 1938 sei ihr Vater nämlich von der Gestapo verhaftet worden, erzählt Inge Ginsberg. Und zwar von keinem anderen als vom eigenen Chauffeur, der ihn 10 Jahre lang umeinander gefahren hat.
Er wurde von unserem langjährigen Chauffeur persönlich abgeholt, der gesagt hat, er hat jahrelang schon darauf gewartet, meinen Vater zu verhaften.
Der Vater von der Inge Ginsberg ist dann ins berüchtigte Konzentrationslager Dachau bei München gekommen. Vielleicht, weil er ehemaliger Offizier war, ist er nach ein paar Monaten wieder aus dem Gefängnis rausgekommen, aber nur mit dem Versprechen, das Land sofort zu verlassen. Er hat mit dem Schiff auf Kuba sollen ausreisen, alleine.
Wir konnten nur die eine Passage für ihn nach Kuba bekommen und sollten eine Woche später nachfahren. Und dann, das gab dann keine nächste Woche mehr.
Denn inzwischen ist 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen, die Grenzen sind zu gewesen. Die Familie Neufeld ist zu Wien gefangen gewesen, wie so viele, und hat müssen probieren, irgendwie zu überleben. Der Vater hat seine Familie übrigens erst 1947 wieder getroffen, wo schon alles vorbei war. Die Neufels sind bis 1942 sogenannte U-Boots gesehen, das heisst, sie sind zu Wien untertaucht und haben illegal gelebt. Aber irgendwann ist auch das nicht mehr gegangen und sie haben beschlossen, sich irgendwie an die Schweizer Grenze durchzuschlagen.
Meine Mutter hatte einen Jugendfreund, den sie nicht heiraten durfte. Er war ein verarmter Graf. Sie war die reiche jüdische Prinzessin und er war der verarmte Graf und die durften natürlich nicht heiraten. Aber offensichtlich waren die immer in Verbindung, weil er, wie wir so in Not waren, kam er und wir hatten dann falsche Papiere und diese Familie hat immer vom Schmuggel gelebt, in die Schweiz, aus der Schweiz, in die Schweiz. Und als wir mit den falschen Papieren konnten wir uns dort nach St. Gallenkirch fahren mit dem Zug als Ausflügler und dort haben uns dann seine Schmuggler über einen riesig hohen Berg. Wir sind 2 Tage da geklettert und neulich wollte ich mir das einmal bei Tag ansehen. Ich bin nicht einmal gut ausgerüstet bei Tag. Es war entsetzlich.
Aber trotz diesen schwierigen Bedingungen ist es ihnen gelungen, in die Schweiz reinzukommen und als Flüchtling auch dort zu bleiben. Mit dabei war auch der Otto Kollmann, der spätere erste Mann von der Inge Ginzberg. Geholfen hat dabei auch, so sagt Inge Ginzberg, dass sie schon vor dem Krieg in die Schweiz gekommen ist.
Ich war, wie ich 15-jährig war, hier in der Schweiz in einem Pensionat in Yverdon. Und irgendwo hat mein Vater den Leuten geschrieben, er ist allein, er hat die ganze Familie verloren. Und das waren die ersten Leute, die wir hier angegangen haben, um uns zu helfen. Die waren immer hoch anständig. Und sie haben uns sofort geholfen. Und haben die Leute meinem Vater geschrieben, ihre ganze Familie ist hier in der Schweiz.
Die Neufels sind wie die meisten anderen jüdischen Flüchtlinge auch in ein sogenanntes Auffanglager im zürichischen Adliswil gekommen. Die Bedingungen dort sind nicht gerade wie in einem Ferienlager, erzählt Inge Ginzberg.
300 Frauen in einem Saal, 300 Männer drunter, mit 4 Klos. Wovon eines für eheliche Zwecke teuer vermietet wurde.
Eine Rolle gespielt haben so Sachen aber nicht. Man war in dem Lager und hat sich selber gefragt, wie man überhaupt die ganze Hölle können überleben konnte. Die Antwort dazu?
Durch 1000 Wunder und durch 1000 Hilfen. Und ich frage mich heute noch, was ist wohl meine Mission, dass ich durch so viele Wunder gerettet wurde. Es muss irgendeinen Grund haben. Und ich weiß bis heute nicht, was meine Mission ist, warum ich überlebt habe.
Aber trotzdem, auch im nächsten Aufenthaltsort, zu Langenbruck im Kanton Basel-Land, sei es nicht einfach gewesen, erzählt Inge Ginzberg. Das auch, weil sie vom Otto Kollmann, inzwischen sind die beiden verlobt gewesen, getrennt worden ist. Der Musiker Otto Kollmann hat nämlich ein Engagement zu Lugano bekommen, und zwar als Barpianist. Und Lugano hat für die beiden gleich darauf aber eins der grössten Abenteuer von ihrem ganzen Leben angefangen.
Dort ist Inge Ginzberg nämlich als Haushälterin angestellt worden in einer Villa, in einer sehr speziellen Villa. Davon erzählt sie uns, die 93-Jährige, hier im «Menschen und Horizonte» auf SRF 1, nach der Sade, «The Sweetest Taboo».
Tell you now, will you keep on loving me?
Sonntagnachmittag mit «Menschen und Horizonte», die Sendung über Menschen mit außergewöhnlichen Biografien hier auf SRF 1. Dinge Ginsberg ist zusammen mit ihrer Familie mitten im Zweiten Weltkrieg in die Schweiz geflüchtet, wie viele andere auch. Und doch hat sich ihr Schicksal irgendwann angefangen unterscheiden von den meisten anderen Flüchtlingen. Und der Unterschied hat zu tun mit einer Villa zu Lugano. SRF-Redakteur Peter Bollack.
Die Villa zu Lugano hat für Aussenstehende den Eindruck gemacht, reiche junge Diplomaten aus den USA und anderen Ländern würden dort mitten im Krieg Feste feiern oder Gala-Dinner veranstalten. Das alles sei aber nur eine Tarnung gewesen, sagt Inge Ginsberg. Denn eigentlich hat hier der OSS, das ist eine Teilorganisation vom amerikanischen Geheimdienst, seine Finger im Spiel gehabt.
Und die hatten eben schon die Villa gemietet und haben jemanden gesucht, der die Villa führt.
Und die Stelle hat dann Inge Ginsberg bekommen, obwohl sie zum Beispiel nicht kochen konnte. Zu verdanken hat sie das Engagement ihrem Verlobten Otto Kollmann. Der hat als Barpianist in einem Café zu Lugano gespielt und ist vom OSS angeworben worden. Er hat sollen die vielen deutschen Diplomaten und Vertreter, die zur selben Zeit im Tessin waren, aushorchen. Denn dass er Deutsch als Muttersprache hatte, das hat man ihm ja nicht angesehen. Lugano war in der Endphase des Zweiten Weltkriegs ein wichtiger Ort. Einerseits eine Kleinstadt in der neutralen Schweiz, andererseits nur ein paar Autominuten weg von der italienischen Grenze gelegen. Und dort, in Oberitalien, ist immer noch gekämpft worden. Zwischen der deutschen Armee, die eigentlich auf dem Rückzug war, und den Alliierten, also den Engländern und Amerikanern, auf dem Vormarsch. Und das hat sich auch im Leben zu Lugano wieder gespiegelt, sagt Inge Ginsberg. Das Lugano sei nämlich ein richtiges Spionagenest gewesen. Aber eins auf neutralem Boden.
Niemand hat niemanden umgebracht und niemand hat niemanden bedroht, sondern man hat Informationen getauscht. Und zwar im Café Argentino. Da war ein kleiner alter Kellner und da hat man ihm einen Zettel gegeben, also die Engländer, wir müssen wissen, wie viele deutsche Züge nach Italien gehen. Und haben das die Burschen ausgetauscht, so mit kleinen Zettelchen. Beide haben gute Nachrichten gegeben, konnten ein sehr angenehmes Spionenleben leben, ohne Blut und ohne Gefahr. Und die Informationen waren zum Teil falsch, um die Gegenseite zu täuschen. Es war ein Operettenspiel in Lugano, einfach ein Operettenspiel.
Und in dieser Operette hat auch Inge Ginsberg ihre Rolle gespielt, eben als Gastgeberin in der Villa. Ein ständiger Gast in der Villa war zum Beispiel auch der italienische Millionär Luigi Parigi, ein Mann vom italienischen Widerstand gegen die Nazis und die italienischen Faschisten. Der hat eben auch eine Rolle gespielt, sagt die damalige Gastgeberin und die Inge Ginsberg gerade einbezogen.
Der Parigi hat gespielt, als ob er mich verliebt wäre. Er ist immer mit Riesenblumen angekommen und ich Trottel hab's geglaubt und habe mich sehr geschmeichelt gefühlt. Und da kamen die Leute.
Die Leute sind gekommen, zum Beispiel italienische Partisanen und amerikanische Soldaten, die einen an der Grenze gegen die deutsche Wehrmacht und die italienischen Faschisten gekämpft haben. Die Partisanen und die amerikanischen Soldaten sind zum Teil in der Villa versorgt und vielleicht sogar gepflegt worden, wenn sie von den Kämpfen verwundet worden sind. Manchmal allerdings hat Inge Ginsberg auch außerhalb der Villa müssen an Einsätzen mitmachen, sogar an der Grenze. Als Blondine, italienisch Bella Bionda, hat sie einen Schäferhund gehabt und das hat gelenkt, um die deutschen Soldaten abzulenken.
Wir sind da im Verjasca-Tal ein bisschen aufgefahren und dann ist der Hund, der war sehr hochdressiert, weggelaufen und ich bin ihm nachgelaufen und die deutschen Soldaten haben der Bella Bionda geholfen, den Hund fangen und inzwischen haben die anderen Leute die Waffen hinübergeschafft nach Domodossola, haben die Verwundeten zurückgenommen.
Und noch andere Sachen können machen. Allerdings, all die Aktivitäten seien gar nicht so geheim gewesen, wie sie damals gemeint haben, erzählt Inge Ginsberg fast schmunzelnd. Die Schweizer Behörden haben nämlich alles gewusst. Erfahren hat sie das aber erst viel später. Und das sei so passiert.
Da kam ein Gendarm, weil mein Hund einen anderen Hund gebissen hat. Und wir hatten da zu der Zeit 12 Partisanen im Haus. Und 3 waren dann hinter dem Vorhang und 2 am Balkon und ein paar in der Besenkammer. Und der Gendarm hat den Hund, hat das ununterbrochen wiederholt, noch ein Grapper, noch ein Grapper. Und dann, als ich eingebürgert wurde, hat man mir alle diese Fischen gegeben. Und wie ich das aufgeschlagen habe, hat er geschrieben, der Gendarm kam unter dem Vorwand des Hundes in das Haus. Es waren anwesend 12 Partisanen, 2 am Balkon, 3 in der Besenkammer und so weiter.
Es ist also alles bekannt gewesen, zu Bellinzona und auch zu Bern. Die Schweiz hat möglicherweise das ganze Treiben geduldet, weil in der Villa in Lugano dann auch verhandelt worden ist, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden. Das ist ein ganz spannendes Stück Geschichte.
Weil dort der Nazi-General, SS-General Wolf überzeugt wurde, dass sich zu ergeben.
Sagt Inge Ginsberg dazu. Der Karl Wolf war der deutsche Oberkommandierende in Italien, sozusagen der Stellvertreter von Hitler im Süden. Er sei ein paar Mal in die Villa zu Lugano gekommen, um mit den Alliierten über die Kapitulation zu verhandeln. Die Inge Ginsberg hat ihn aber nie getroffen, erzählt sie. Wenn er und sein Entourage gekommen sind, dann hat man sie alle weggeschickt. Dann sei zu viel auf dem Spiel gestanden. Wären die hochgeheimen Verhandlungen gescheitert, dann hätte die ganze Situation an der italienischen Front nämlich können eskalieren. Es wäre völlig offen gewesen, sagt Inge Ginsberg, wie sich die Amerikaner denn verhalten hätten.
Wahrscheinlich hätten sie die Atombombe abgeworfen, so wie in Hiroshima, und dann hätten sie gewonnen, aber dann wäre auch alles kaputt gewesen.
Alles kaputt, Hunderttausende von Menschen tot und die ganzen Kunstjets, die es zum Beispiel schon allein in der Metropole Mailand gegeben hat, zerstört. Dass das schreckliche Szenario hätte vermieden werden können, das sei zum einen das Verdienst von US-Soldaten. Die haben den Karl Wolf nämlich aus der Gefangenschaft der italienischen Partisanen befreit. Das, weil man gewusst hat, dass er für die Verhandlungen doch eben sehr wichtig sei. Und nach seiner Befreiung, da haben sich dann die Schweizer Vermittler eingeschaltet. Immerhin ist ja auch die Villa zu Lugano auf Schweizer Boden gestanden. Das war zum einen unter anderem ein gewisser Max Hussmann, eigentlich Rektor von einem Privatgymnasium, aber auch in der Armee engagiert. Und der Max Weibel, Leiter von der Schweizer Spionageabwehr bei der Armee. Und der Max Hussmann hat dabei sogar sein Leben riskiert, als er nämlich einem befreiten SS-General Karl Wolf in Italien entgegengefahren ist.
Er hat ihn aus Mailand abgeholt, in dem Zug, da waren sie unterwegs nach Luzern, zum Weibel. Der Wolf war, ich bin ein deutscher Offizier, ich verrate meinen Führer nicht. Aber da ist eine Lawine runtergegangen und der Zug ist 2 Stunden im Gotthard gesteckt. Und in diesen 2 Stunden hat der Hausermann den Wolf überzeugen können. Und das ist eine meiner sehr guten Szenen im Film, wie ihn überzeugt.
Szenen im Film. Die Inge Ginsberg hat nämlich immer noch ein Filmprojekt. Sie will die ganze Geschichte, wie der Zweite Weltkrieg dank der Schweizer Vermittlung hat können beendet werden, verfilmen lassen. Und sie hat ein Drehbuch geschrieben. Ein Geldgeber dafür sucht sie allerdings noch immer. In einem Buch mit dem Titel «Die Partisanenvilla» hat sie die ganzen Erlebnisse zu Lugano schon vor 7 Jahren niedergeschrieben. Das auch, weil die Villa schon vor vielen Jahren abgerissen worden ist. Und außer der Inge Ginsberg sonst keine Augenzeuge mehr leben von den ganzen Vorgängen zu Lugano am Ende des Zweiten Weltkriegs. Allerdings ist mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs dann für das Ehepaar Otto und Inge Kollmann auch das Ende von ihrer Luganeser Zeit gekommen. Und die beiden haben sich ganz neu müssen orientieren.
In der Inge Kollmann oder Ginsberg, wie sie heute heisst, ihr Mann war Musiker, hat zu Lugano als Barpianist geschafft. Und so haben dann die beiden angefangen, Schlager zu komponieren. Unser Gast hier im «Menschen und Horizonte» erzählt uns davon, nach dem Sebalter aus dem Tessin, nach einem von seinen neuen Liedern.
Stupid things, oh yeah, that we have to struggle for, just to be stupid things. Oh yeah, all the pressure and the wrinkles on your face. Often you forget you only are a second of humanity.
Don't let the vibe go down. Regrets coming. Keep the wrinkles off your soul. Stupid things. Oh yeah. Their romances popped up and crumbled away. Stupid things. Oh yeah. Worries and balance. There is no sense. Often I forget I'm not high tech, just a son of humanity. Without messages, Shakespeare was able to love Napoleon to fight. Shadows, we are shadows. We are shadows. Don't switch the light of cause. We are shadows. We are shadows. We are shadows. Never. You're too romantic, stop it, you are pathetic. You ask me too many questions, there is no need for that. After all, and this room is pure noise, light up some incense. What is that? Ylang ylang. Too many rings on your fingers, too many my questions. I'm sorry, you are right. Shadows, we are shadows, we are shadows. Don't switch the light of cause, we are shadows, we are shadows. Your shadows, never mind. Time to cry, time to pray. Once in a day, once in a life. Time for parties and happiness. Look, today is a beautiful day. Time to cry, time to pray. Once in a day, once in a life. Time for parties and happiness. Look, today is a beautiful, beautiful day.
Das ist Walter mit «Shadows» hier auf SRF 1 in unserer Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Verkehrsinfo SRF von 15:32 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 5 km Stau und über eine Stunde Wartezeit. Die Polizei meldet, dass die Autobahneinfahrt Airolo gesperrt ist. Und stockender Verkehr in der Region Zürich. Nein, zuerst noch auf der Nord. Nein, wir kommen zur Region Zürich. Das ist richtig. Auf der A1 Richtung Bern zwischen Seebach und Affoltern stockender Verkehr. In Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Seebach. Und auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Als Jüdin ist die junge Inge Ginsberg während dem Zweiten Weltkrieg in die Schweiz geflüchtet und ist dann irgendwann in Lugano gelandet und hat dort für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet, als Haushälterin in einer Villa. Sie und ihre Mann, der Musiker Otto Kohlmann, haben dann nach dem Krieg sich völlig neu müssen orientieren, ein neues Leben anfangen, SRF-Redakteur Peter Bolak.
Das Jahr in der Villa zu Lugano, das war ein aufregendes gewesen. Mit Partisanen, die von Einsätzen aus dem Nachen Italien, wo dann immer noch Krieg war, zurückgekommen sind oder sich dann für einen Einsatz dort vorbereitet haben. Und mit geheimen Verhandlungen zwischen Deutschen und Amerikanern. Die Inge und ihre Mann Otto Kohlmann haben vielleicht darauf gehofft, es ginge so weiter. Das ist es aber nicht. Das einzige Angebot, das die Amerikaner den beiden Exilösterreicher dann gemacht haben, das wäre in Wien gewesen. Also ausgerechnet zurück in die Stadt, wo die beiden, wie viele andere, gut 7 Jahre vorher mit Schimpf und Schande vertrieben worden sind. Kein Wunder haben die beiden das Angebot abgelehnt. Umso mehr, als es darum gegangen wäre, gegen die Russen zu spionieren. Der Kalte Krieg hat sich eben schon angekündigt. Auch wenn die Kohlmanns keine Sympathie für die Russen und ihren Führer Stalin hatten, hat ihnen so eine Arbeit gar nicht zugesagt. Sie haben sich also müssen umschauen. Und das ohne jede finanzielle Reserve, erzählt Inge Ginsberg.
Wir sind natürlich anständige Menschen, wir haben uns gar nichts auf die Seite gebracht. Und dann plötzlich sind wir, der Otto, mein Mann und ich, obdachlos und ohne Geld auf der Straße gestanden. Alles, was wir noch hatten, waren die paar Vorräte im Eisschrank, die wir uns mitnehmen konnten.
Und die ersten Monate im Lugano, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, die waren nicht einfach gewesen. Aber lustig haben sie es trotzdem oder erst recht gehabt, erzählt Inge Ginsberg.
Einmal hatten wir für 4 Leute ein Cervella und ein Brot zum Nachtessen in Lugano. Und das war einer unserer schönsten Abende. Wir haben das Brot mit der Wurst nur so angestrichen, damit es einen Geschmack hat. Und hatten am Quai hat man gehört, wie drinnen wie Tanzmusik war. Wir hatten so mit Wurst angestrichene Brot und haben am Quai getanzt. Und das war eines der schönsten Abende, wo wir uns unterhalten haben.
Gleich darauf haben ist es dann aber auch schon wieder aufwärts gegangen. Und zwar im künstlerischen Bereich. Der Otto Kollmann hat ja Klavier gespielt und die Inge, die hat vor allem Liedtext geschrieben, aber auch komponiert. Und zwar hat das noch zu Lugano angefangen. Dort sind die beiden in verschiedenen Lokalen auftreten. Und so sind sie in die Musikszene reingekommen.
Und dann wurden wir in der Schweiz von der Musikvertrieb angestellt. Als Hauskomponisten mussten jeden Monat 10 Lieder liefern. Und damals hat die Liz Assia und der Vico Toriani nebst vielen anderen für den Musikvertrieb gearbeitet. Das war eigentlich die größte oder einzige Schallplattenfirma.
Der Vico Toriani und Liz Assia, das sind 2 von den grossen Stars am Schweizer Musikhimmel gewesen. Die Kollmanns haben für die beiden komponiert. Und haben dann nach einer gewissen Zeit eine ganz spezielle Eigenheit von den beiden herausgefunden. Jemand von den beiden hat nämlich kein R können sagen und singen und jemand kein S.
Und da musste ich ein Lied schreiben, das sie miteinander singen sollten, wo weder ein R noch ein S kommt. Und da habe ich ein Lied geschrieben, der Cowboy hat immer ein Mädel und der Cowboy hat immer ein Lied. Und er pfeift sich die Melodie, wenn er fröhlich konnte ich nicht sagen, lustig konnte ich auch nicht sagen, wenn er einsam die Prärie durchzieht. Und dieses Lied ist heute in Australien ein Hit und wir bekommen von den alten Liedern noch immer große Tantiemen für dieses eine Lied.
Dass die Lieder von der Inge Ginsberg auch im englischsprachigen Raum ankommen, das hat vermutlich auch damit zu tun, dass sie, zusammen mit ihrem ersten Mann, nach dem ersten Engagement im Schallplattengeschäft gleich auf Amerika haben können. Eine amerikanische Plattenfirma hat die beiden unter Vertrag genommen. Und zwar haben sie an keinen anderen Ort können, wie in die amerikanische Film-Traumstadt Hollywood. Aber wie manche andere auch, sind die beiden dort nicht so richtig glücklich geworden. Das hört man heute noch, wenn Inge Ginsberg erzählt, wie sie die Jahre dort als Komponistin auch mit vielen Kontakten in die Musikszene erlebt hat.
Das ist Sklavenhandel, wie man sich Ärger nicht vorstellen kann. Man gehört einem Agenten und der schreibt einem alles vor, sogar wenn man aufs Hüsli gehen will, muss man fragen, ob man gehen kann. Und wen man sieht, was man sieht, was man ansieht, also das bestimmt alles dieser Agent. Und das war mir dann nach ein paar Monaten zuwider. Obwohl wir Riesenerfolg dort hatten. Eben den Martin, Nat King Cole, Doris Day war meine Freundin. Wir waren sehr, sehr gut eingeordnet.
Gut eingeordnet, wie Inge Ginsberg da sagt, siegen sie gesehen. Und sie haben für die grossen Stars können schreiben. Aber menschlich sei das eben keine schöne Zeit in Hollywood. Das Leben dort sei eben immer nur Film oder Show. Die Inge Ginsberg benutzt zum Beschreiben das englische Wort Fake, also Fälschung.
Alles ist fake. Es ist, auch die Freundschaften sind nicht echt. Es ist, jeder dient jedem. Und man hat die Life-Quality schlecht, weil alles nur diesem einen Ziel dient. Und man hört immer wieder, wie arm die Künstler sterben.
Arm und auch allein. Für die Kollmanns ist dazu gekommen, dass sie inzwischen eine Tochter hatten. Und sie haben sich überhaupt nicht wohl gefühlt in der Lebenssituation in Hollywood.
Wir waren 2 Menschen. Meine Tochter war damals 2, war bei meinen Eltern in England. Da hat ein Riesenhaus für uns gemietet. Mit einem Gärtner, einem Koch, mit 2 Autos, wo wir überhaupt kaum fahren konnten und uns auch nicht ausgekannt haben. Also es war ein Aufwand, der nicht gerechtfertigt war.
Kurz gesagt, Dinge und Otto haben Hollywood, Kalifornien und Amerika schon gleich wieder verloren. Die ganze Amerika-Geschichte hat sich allerdings auch auf ihre Beziehung ausgewirkt, und zwar negativ. Sie haben sich nämlich kurz darauf scheiden lassen. Und für Inge Ginsberg hat sich wieder einmal und nicht das erste Mal die Frage gestellt, wie geht es weiter in meinem Leben? Gleich darauf hat sie sich sozusagen auf ihre jüdische Wurzeln besonnen und ihre Verbindung zum noch jungen Staat Israel.
Und dann wollte ich eben in Israel ein Pionierleben führen und ging nach Israel und habe am ersten Tag den Manager vom Grand Hotel, vom, das war damals das einzige Grand Hotel, das Stan Hotel, mit ihm ein Gspusi angefangen und dann habe ich ihn auch nachher geheiratet.
Aus dem Gspusi, also dem Verhältnis, ist ihre zweite Ehe geworden. Auch ihr zweiter Mann, wie dann auch der dritte, ist in Wien geboren und von den Nazis ins spätere Israel geflüchtet. Das Verhältnis zu ihrem ersten Mann sei trotz der neuen Beziehung aber nicht abgebrochen, erzählt Inge Ginsberg. Sie benutzt englische Wörter, um das Verhältnis zum ersten Mann zu beschreiben.
I was divorced, but not separated. Wir sind weiter Freunde geblieben.
Geschieden, aber nicht getrennt. Das hat dann auch für den zweiten Mann gehalten. Von dem hat sich Inge dann noch ein paar Jahre auch wieder scheiden lassen. Die Nähe zu Israel ist aber geblieben. Bis heute lebt sie ein paar Monate im Jahr zu Tel Aviv. Dort hat sie, wie auch zu New York und zu Zürich, eine Wohnung. Dass heute einer von ihren Wohnsitzen auch Zürich ist, das wiederum hat auch damit zu tun, dass sie 1955 in der Schweiz eingebürgert worden ist. In Zürich hat sie quasi ein neues Leben angefangen, und zwar mit ihrem dritten Mann.
Ich habe mit 50 Matura gemacht und dann mit 55 ein Universitätsstudium begonnen und auch beendet. Also, und er hat das Gleiche gemacht, da haben wir uns gegenseitig gefördert.
Nachdem ihre dritte Mann gestorben ist, hat sich Inge Ginsberg aber wieder müssen neu orientieren. Nicht das erste Mal, aber auch nicht das letzte Mal in ihrem langen Leben.
Beach Boy, Brian Wilson, they can't take that away from me. Sie hören Menschen und Horizonte hier auf SRF 1, heute über das bewegte Leben von der 93-jährigen Inge Ginsberg.
Entweder ich habe sehr viel gehabt oder gar nichts. Ich habe nie so Mittel drin gehabt.
Die Inge Ginsberg stammt aus einem reichen Elternhaus aus Wien. Als Flüchtling war sie dann völlig mittellos und ihre Arbeit als Komponistin und ihre drei Ehen mit reichen Männern haben sie dann wieder zu einer wohlhabenden Frau gemacht. Wer sich mit dem Wissen in ihrer Wohnung in Zürich umschaut, staunt ein bisschen. SRF-Redaktor Peter Bollack.
Die Wohnung im Seefeldquartier ist zwar sehr geräumig, sie strahlt auch einen gewissen soliden Wohlstand aus, aber sie ist, und das fällt gerade auf, ziemlich spärlich eingerichtet.
Wenn Sie sich umsehen, Sie sehen, ich habe keine Bilder, ich habe nichts Kostbares, nichts.
Das hat vor allem mit ihrer Biografie zu tun, sagt Inge Ginsberg. Vor allem mit ihrem reichen Elternhaus in Wien von den 20er und 30er Jahren.
Mein Vater war ein Kunstsammler, alte Uhren gesammelt und so. Und deshalb wollte er nicht auswandern ohne seinen Cramori, wie ich das genannt habe. Und das hat uns fast das Leben gekostet, jedenfalls 4 fürchterliche Jahre. Gehungert, aber wirklich gehungert, versteckt, gejagt, auf Straßen geschlafen und entsetzlich. Und ich habe mir geschworen, ich werde nie etwas besitzen, was mich festhält. Und meine Wohnungen sind alle sehr bequem, aber sie sind nicht kostbar, sie sind nichts, was nicht kaputt gehen darf oder so. Und ich lasse auch in allen meinen Wohnungen, die sind ja notgedrungen, sind dreimal leer, lasse ich immer Freunde drin wohnen.
Inge Ginsberg redet von Wohnungen. Neben Zürich und Tel Aviv wohnt sie, wie wir gehört haben, auch noch einen Teil vom Jahr zu New York. Das gefalle ihr sehr, aber so sagt sie, sie sei froh, dass sie zu New York nicht mehr im Berufsleben müsste stehen.
Wenn man arbeiten muss dort, das ist sehr schlimm. Wenn man zur Rush-Hour sich in die Underground, in die Subway quetschen muss und mir tun die Jungen schrecklich leid dort, weil sehr viele Häuser kann man die Fenster nie öffnen. Da ist immer nur Artificial Light and Air. Das war aber mir geht's sehr gut. Ich gehe im Central Park spazieren. Dort hatten wir einen Stammtisch, wo man sich zum Lunch trifft. Und ich im Dach von meinem Haus im 45. Stock ist ein Swimmingpool mit einem riesen Dachgarten, wo man auch Bridge spielt. Man lebt sehr gut in New York.
Natürlich braucht man dafür das nötige Geld, müsste man hier noch anfügen. Ihre finanzielle Unabhängigkeit erlaubt der Inge Ginsberg auch heute noch ein völlig unbundenes Leben. Viele andere ältere Menschen können von so etwas nur träumen. Und dank dem unabhängigen Leben kann sich Inge Ginsberg eben auch leisten zu sagen.
Für mich ist ein Problem, wenn ich länger als 3 Monate auf einem Platz sitzen muss. Und darum halte ich auch meine Wohnungen, weil ich nicht gerne mich festige. Ich bin gern total frei. Ich habe immer gearbeitet, immer. Ich habe so viele Berufe gehabt, das kann ich gar nicht aufzählen. Aber ich war noch nie angestellt. Ich glaube nicht, dass ich ertragen könnte, dass ich in einem Büro sitze, wenn draußen die Sonne scheint. Aber ich arbeite nachts. Und deshalb habe ich auch meine Wohnungen, weil ich nicht einmal gebunden sein will, Hotels zu bestellen oder abzubestellen. Und außerdem reise ich, und außerdem meinen 4 Wohnungen reise ich dann noch.
Hört man Inge Ginsberg hier reden, dann könnte der Eindruck entstehen, sie sei ein sehr rastloser Mensch. Ein Mensch, der auch nicht zu sich selber findet. Die immerhin heute 93-Jährige sagt aber, das sei überhaupt nicht so. Auf diese Art wäre sie nämlich nie so alt geworden, meint sie auch noch, und schaut in diesem Zusammenhang zurück auf einen bestimmten Moment in ihrem Leben.
Ich hatte vor 40 Jahren Krebs und nur sehr wenig, sehr geringe Life Expectancy, so etwas wie 5%. Und da habe ich bei Bircher Benner gelernt, dank mentaler Konzentration, und das ist eine gewisse Technik, sein Immunsystem, sein Heilsystem und sein Verjüngungssystem anzusprechen.
Das eigene System ansprechen im Körper, das meint Inge Ginsberg ganz wörtlich. Sie wird sich nämlich direkt an ihre Körperzellen richten.
Wenn man den Zellen täglich sagt, wir haben noch in meinem Fall noch 30 Jahre vor uns, 30 Jahre Projekte und 30 Jahre Pläne, dann erneuern sich die Zellen. Weil nach einem Jahr ist keine einzige Zelle in einem Körper da, außer den Hirnzellen, die bleiben. Alles andere, der Magen erneuert sich nach 3 oder 4 Wochen, die Leber nach 6 Wochen. Also wenn man seinen Erneuerungszellen sagt, sie sollen zum Beispiel verrottete Kniegelenke wieder aufspritzen und aufbauen, dann tun sie das auch.
Reden mit den eigenen Zellen, das ist ein Rezept von Inge Ginsberg. Sie hat aber für ältere Menschen, die noch gern noch älter wurden, auch noch andere.
Man muss sich Ruhe gönnen, weil durch 2 Millionen Jahre Evolution haben wir uns gesund gemacht, ohne Penicillin und ohne Spritzen. Einfach der Körper hat sie, wenn man ihm Ruhe gibt, heilt er sich selbst. Und wir sind alles die Nachkommen von sehr starken Genen, die gelernt haben, sich zu überleben.
Um zu überleben, brauche ich aber auch Regeln in ihrem eigenen Freundeskreis, sagt Inge Ginsberg. Und diese Regeln würden dann absolut gelten.
Man spricht nicht über Krankheiten. Vielleicht zu zweit mit der besten Freundin, ja. Oder wenn man Rat braucht, wenn man sagt, hör mal, wer hat einen guten Arzt für das und das. Aber es ist kein Thema. Es wird nicht gejammert. Wir erzählen einander nur, was wir noch tun können. Nicht, was man nicht mehr tun kann. Was natürlich selbstverständlich ist. Aber wir können reden, essen, ins Kino gehen und so weiter. Also es wird nur positiv geredet. Und in unserem ganzen Kreis sind sie alle so alt und älter als ich.
Und neben dem allem brauche ich als alter Mensch auch noch ein Stück gesunden Egoismus, findet Inge Ginsberg wenigstens ein bisschen. Und sie hat einen ganz speziellen Tipp für Ältere.
Vor allem schenk deinen Kindern nicht alles. Du wirst nie etwas zurückkriegen, wenn du es selbst brauchst. Nichts hergeben, nichts überschreiben, sollen die Kinder lieber Erbschaftssteuer zahlen und vor allem aktiv bleiben. Und schauen, dass man mit jungen Menschen in Kontakt kommt. Volontierarbeit machen, was immer es ist, nur weg vom Television und von der Couch.
Mit jungen Menschen in Kontakt kommen, für Inge Ginsberg ist das ein spezielles Thema. Sie macht nämlich auch kein Hehl daraus, dass sie auch noch ihre drei Ehen noch Lust auf Beziehungen zum anderen Geschlecht hat. Liebeskummer, das sei nicht nur etwas für Junge. Und sie schaut zurück auf ihre jüngste eigene private Vergangenheit und eine Beziehung.
Der Letzte hat mir das Herz gebrochen. Er war 40 Jahre jünger, aber wir waren 2 Jahre sehr, 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 sehr glücklich. Und dann ist irgendwas schiefgegangen. Ich weiß nicht, wer da intrigiert hat. Es war keine andere Frau, er ist immer noch allein. Und das ist schiefgegangen. Den vermisse ich sehr, ja.
Aber allzu viel Zeit investieren, um dem letzten Freund nachzutun, das würde nicht zu einer Persönlichkeit wie der Inge Ginsberg passen. Sie studiert nämlich schon am nächsten Nummer im Eurovision Song Contest 2016 in Schweden. Und nachdem sie jetzt zweimal in ihrer zweiten Heimat Schweiz gescheitert ist, probiert sie es jetzt dort, wo sie herkommt. Wegen oder vielleicht trotz ihrer Erfahrungen zu Wien vor dem Zweiten Weltkrieg.
Ich bin ja geborene Österreicherin. Und da die Schweiz mich jetzt zweimal nicht wollte, werde ich für Österreich antreten. Und zwar wieder mit meinem gleichen Team, wieder mit Heavy Metal. Und der Titel ist, wir zertrümmern Atome und zertrümmern die Welt und fragen die Trümmer nicht, ob es ihnen gefällt. Wir zertrümmern Familien und zertrümmern Karrieren, irgend sowas.
Irgend so etwas. Die Hauptsache ist, Inge Ginsberg macht etwas Sinnvolles auf ihrem Weg zum 100. Geburtstag.
Der SRF-Redakteur Peter Bollack über das bewegte Leben von Inge Ginsberg, Komponistin und Sängerin. Sie war Gast in unserer Sendung «Menschen und Horizonte» hier auf SRF 1. Die Sendung die ist auch im Internet, srf1.ch, oder sie wird wiederholt am nächsten Dienstag zu oben von 9 bis 10.
Why I'm easy. like Sunday morning. Yeah. It's easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be.
Lionel Richie und Commodores mit «Easy». Sonntagnachmittag, es dunkt mir, es ist freundlicher geworden für uns. Geniessen Sie den Nachmittag noch. Ich bin Regi Sager und werde abgelöst nach der Vieren von meiner Kollegin Marietta Tomaschett.
Und als es das erste Mal hat gesehen, sich verliebt hat in sie, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sie, so wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen, hat gefragt, sag, bist du allein? Er wollte springen, dich heim. So wie die Geschichte damals angefangen hat, so schnell ist sie jetzt wieder zu Ende. Sie haben 3-4 Monate jeden Tag, fast jede Nacht miteinander verbracht. Sie haben gehofft, dass das, was sie zwei haben, ewig so wird sein. Doch die Ewigkeit haben sie gleich gemerkt, ist so schnell vorbei. Zuerst haben sie mal eine Pause gemacht, nachher haben sie noch mal geschaut. Er hat noch wollen, sie hat nicht, darum haben sie sich getrennt. Wenn es nachtalben die Träume sind gekommen, wie alles angefangen hat, hat er gehofft, es wird wieder so wie dann. Und er es das erste Mal hat gesehen, so verliebt hat die See. Hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein, so wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen, hat gefragt, sag, bist du allein? Wenn du willst, bringe dich heim. Für sie ist er Vergangenheit, sie hat schon lange einen anderen gehabt. Mit ihm hat sie es fast ein Jahr verdreht, nachher hat sie ihn verloren. Als er von dem erfahren hat, hat er wieder Hoffnung gehabt. Sie hat sich ab ihm höchstens genervt, er hat gemeint, sie liebt ihn noch. Seine Freunde haben sich manchmal angehört, haben gesagt, sie sind endlich ein. Das ist nicht die, die zu dir passt, darum lass ihn endlich los. Nur er hat von dem nichts wollen wissen, hat weiter für sie geschwärmt. Er hat gehofft, es wird wieder so wie dann. So verliebt hat die See, hat er gehofft, dass er gleich nicht mehr allein wird sein, so wie sie ihn hat visiert, hat er sofort kapiert. Er hat nicht lange überlegt, ist zu ihr hergegangen, hat gefragt, sag, bist du allein? Wenn du willst, bringe dich heim. Neulich in der gleichen Bar, wie vor ungefähr 2 Jahren. Jahren. Sie steht allein, dann ist er irgendwo in den Leuten. Und es sich umdreht, wieder zu ihr schaut.
Das ist eine Gruppe aus dem Kanton Solothurn. Lou.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.